Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, den Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit der offiziellen Ankündigung der Eskalation des Ganzen. Und wer ist der besser geeignet für die Eskalation als der liebe Chris aus hier Dingsbums? Guten Abend.
Hi, aus dem Bodenseeraum.
Dem Bodensee.
Ich weiß nicht, ich freue mich, dass ich wieder am Start bin hier dabei. Ja.
Ich weiß nicht, da bist du zu jung für. Es gab früher, als ich so in dem 10 Jahre jünger war, als du jetzt bist, gab es im WDR eine Serie, die hieß Jack Arnold präsentiert. Das waren so ganz schlechte, das waren eigentlich nicht ganz schlechte, aber das waren so Horrorfilme auf 50er-Jahre-Niveau. Der berühmteste ist, glaube ich, davon Tarantula. Und da gab es auch einen Film und dann hat hinterher immer der Regisseur erklärt, was er sich bei den einzelnen Szenen gedacht hat. Und da gab es einen Film, der hieß Das Ding, das aus dem Sumpf kam, glaube ich. Oder so ähnlich. Das Ding, das aus dem Sumpf kam. Jack Arnold müsste das gewesen sein. Das war so Horrorfilm, der... das ist nicht der Film, den ich meine. Das Monster aus dem Sumpf.
Was willst du mir jetzt damit sagen?
Naja, du aus dem Bodensee und so. Jack Arnold. Ja, war ein bisschen weit hergeholt. Gebe ich gerne zu. Aber wenn ihr noch mal was von Jack Arnold hört, dass der Schrecken vom Amazonas, Gefahr aus dem Weltall und Tarantula seine größten Filme. Aber das ist alles nicht so schön wie unser Lieblingssport, der Radsport. Und dem wollen wir uns heute Abend wieder widmen. Vorher möchten wir uns aber noch was ganz was anderem widmen. Und zwar haben wir gerade im Vorgespräch im Chat schon lange rumdiskutiert. Wir feiern unsere 100. Sendung. Hip, hip, hurra. Das tun wir am wievielten? Chris, Kontrolle, ob du mit gedacht hast?
Am 21. März.
Wie viel würdest du darauf verwetten, dass das Datum richtig ist? Am 21. März feiern wir unsere 100. Sendung.
Passt schon, oder?
Ja, passt schon. Am 21. März feiern wir unsere 100. Sendung. Am 41. März feiern wir unsere Sendung in Berlin. Am 21. März um, sagen wir mal, ungefähr 20 Uhr feiern wir unsere Sendung in Berlin. Und am 21. März um 20 Uhr in Berlin in einer Lokalität namens Aufsturz feiern wir unsere Sendung, 100. Wir feiern halt. Ne? Also, Chris' Motto des Abends ist Eskalation.
Eskalation, pur Party hard.
Party-Hat wird auch angezogen. Wir diskutieren noch, ob man so eine Facebook-Veranstaltungs-Party-Einladung öffentlich macht oder ob man das offene Einladung, Gäste und Freunde, ich werde mich jetzt mal von diesen 4 Eskalationsstufen, die es gibt, für die vorletzte entscheiden. Und jeder in und um Berlin herum, der es schaffen könnte, am 21. März dort zu sein, würde uns sehr freuen, dort ein bisschen mit euch zu sprechen, ein Getränk zu uns zu nehmen, Austausch über Fahrräder und wir würden uns über jeden freuen, weil dafür machen wir das ja auch. Und 21. März, es wird eine Veranstaltungsgeschichte hier bei Facebook geben. Wir werden eine Einladung bei Google Plus raushauen. Tragt euch in eure Kalender ein und freut uns sehr. Was uns einigermaßen wichtig wäre, und da möchte ich darum bitten, das wirklich zu machen. Wir möchten ein bisschen kalkulieren können, wie viele Personen kommen. Aus dem einfachen Grund, wir haben jetzt einen Tisch reserviert für eine bestimmte Anzahl an Personen, würden aber das natürlich gerne aufstocken wollen, wenn mehr Leute kommen. Wenn wir jetzt sagen, okay, es sind auf einmal 10, dann wäre das noch im Rahmen. Aber wenn auf einmal heißt, es kommen noch 10 mehr, es sind 20, dann möchten wir einfach dem Wirt Bescheid geben. Und das geht nur, wenn wir eine ungefähre Ahnung davon bekommen, wie viele Personen kommen.
Also, es wäre auch gut, je früher, desto besser. Natürlich, es wäre auch schön, wenn dann vor Ort jetzt nicht jeder an einer anderen Stelle sitzt, sondern wenn man dann wirklich so einen gewissen Bereich vielleicht für Velo Home dann wirklich hätte.
Ja, genau. Und dafür müssten wir einfach wissen, ob ihr kommt und wenn ihr kommt, mit wie vielen Personen. Das heißt, bitte, ich werde über Google Plus die Möglichkeit geben, sich da, ja, ich komme, und ich werde bei Facebook das auch so einräumen, dass man sagt, ja, ich komme. Aber noch viel wichtiger wäre uns, dass ihr einfach unter dieser Folge kommentiert. Und zwar werden wir das so ein bisschen dann strichlistenartig führen, unter dieser Folge, unter der nächsten, unter der vornächsten. Bitte nur bei einer Folge kommentieren, ja, ich komme mit x Personen, und dann können wir das so ein bisschen addieren und dann wissen wir am Ende, mit wie vielen Personen wir rechnen können. Falls ihr vielleicht kommt, falls ihr sagt, ich weiß noch nicht genau, dann schreibt einfach, komme vielleicht, dann können wir auch, wenn 10 Leute sagen vielleicht, dann kommen am Ende vielleicht 5 und dann können wir auch diese Zahl einfügen. Aber dass wir so einen ungefähren Eindruck haben. Das wäre super von euch. Und wenn keiner kommen mag, dann muss ich das Bier alleine mit dem Chris trinken und das wird gefährlich für alle Beteiligten. Das,
vor allem, wenn wir wirklich alle über 100 Biersorten da wirklich durchprobieren wollen.
Naja, wir können ja jeder 50 probieren und jeder nippt einmal am Glas des anderen und dann haben wir schon mal, dann ist sie, und wenn wir zu dritt sind, braucht jeder nur 33 trinken, also 30 Biersorten und dann, so kann man das halt runterskalieren, ne? Also das wird schon gehen. Also 21. März, 20 Uhr im Aufsturz, Adresse folgt noch unter diesem Blogpost, unter dieser Folge und auf Facebook, Google Plus und ja, kommt zahlreich und wir freuen uns.
Ist, glaube ich, relativ zentral in Berlin, Berlin-Mitte, meine ich.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, irgendwie, ich kenne mich in Berlin ja nicht aus.
Weit von der Spree, also wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
Ah, wir werden sehen und wir werden schon, wir werden einen schönen Abend haben. Je mehr Leute kommen, umso schöner. Und aber Spaß haben wir sowieso. So, jetzt kommen wir wieder zum wichtigen Teil der Sendung, zum Radsport. Wir waren beim letzten Mal, haben wir festgestellt, dass wir mitten in zwei Rundfahrten steckten, als wir gesprochen haben. Und so den richtigen den Ausgang haben wir noch gar nicht mitbekommen. Und zwar fangen wir an mit, gehen wir alphabetisch vor mit der Oman-Rundfahrt.
Genau, da war ja die Ausgangsposition, dass es eine sehr, sehr interessante zweite Etappe gab. Damals mit dem Sieger Fabian Cancellara vor Valverde, Avermaet, Pozzato, Sagan. Also wirklich ganz hoch dekorierte Fahrer da ganz vorne mit dabei. Und wir haben quasi den Cut gehabt vor der letzten Sendung, sozusagen vor der Königsetappe. Es ging dann zur Bergankunft.
Ja,
ich glaube, Green Mountain wird da für Europäer oder für Englischsprachige genannt. Für Araber ist es dann der Jabal al-Akbar oder wie man es auch immer ausspricht. Ich möchte da jetzt keinem auf die Füße treten. Das sollte da wirklich zum großen Schlagabtausch kommen. Und aber der Sieger war dann doch überraschend. Es war ein überraschender Sieger. Also ein Mann, der vor 5 Jahren schon gezeigt hat, dass ihm so diese Rennen früh in der Saison liegen können. Damals hat er noch einen Sieg bei der Tour de San Luis gefeiert, bei einer Bergankunft. Und jetzt wirklich seit 5 Jahren wirklich so wieder so ein bisschen so das erste Lebenszeichen. Man könnte fast meinen, Walli hätte gewonnen, aber es ist ein anderer.
Wie du das so schön ankündigst. Und man muss auch sagen, dass auf der Seite von der Oman-Rundfahrt ist es für so eine kleine Rundfahrt erstaunlich schön aufbereitet. Raphael hat gewonnen.
Raphael Walz.
Ja.
Also nicht Raphael.
Ja, Raphael. Was?
Raphael Walz.
Ja, genau. Raphael, ich wollte, dass du es zu Ende bringst.
Ach so, natürlich. Ja, okay, gut.
Ja. Der Mann mit dem hässlichsten Helm auf Erden, ja, in dem schönen typischen Lampre-Pink, auf einem Merida-Fahrrad, also eigentlich alles Sachen. Also unter ästhetischen Gesichtspunkten ist das nicht ganz einfach, was er da abliefert. Aber er war der Schnellste an dem Tag. Und zwar, ja, also es war jetzt kein großer Abstand, aber 5 Sekunden auf Van Garderen muss man erstmal rausfahren. Und vor allen Dingen auch nochmal knapp eine halbe Minute auf diesen Herrn Alejandro Belmonte Valverde.
Valverde Belmonte, anders. Valverde Belmonte, ja. Wenn man jetzt mal sieht, wen er geschlagen hat. Er hat geschlagen den letztjährigen 5. der Tour de France, den letztjährigen 4. der Tour de France, den letztjährigen Träger des Bergtrikots bei der Tour de France und dann auch Gewinner der Bergwertung. Danach Thibaut Pinot, auch noch den Gesamt-3. der letztjährigen Tour de France. Danach kam schon Rui Costa, der Ex-Weltmeister. Also wirklich ganz, ganz große Namen hat er geschlagen. Und nicht, weil er da einen frühzeitigen Ausreißversuch gestartet hat, sondern weil er wirklich an dem Tag der Stärkste war. Mhm. Und das ist dann schon überraschend für mich gewesen.
Es ist ja auch immer die Frage, oder man möchte es nicht, aber es schwenkt dann trotzdem so, wenn einer mal wieder wie Karl aus der Kiste kommt und wie Phoenix aus der Asche da steigt, das wirft natürlich immer wieder Fragen auf, aber ich gehe ja immer davon aus, erstmal vom Positiven, und er hat sich einfach auf diesen Tag vorbereitet und hat an dem Tag das Beste aus sich rausgeholt. Und ja, alle Ehren wert. Also ist das jetzt ja, wieder so, dass er...
Ist das ein Fahrer, das muss ich dazu sagen. Der hat schon vor einigen Jahren wirklich gezeigt, auch 2010 bei der Tour de France, noch damals im Georgs-Team, mit 23 Jahren, dass er ein gewisses Potenzial hat. Und das Potenzial konnte er jetzt wirklich einige Jahre nicht wirklich abrufen, aus welchen Gründen auch immer. Aber er hat gemeint im Vorfeld, er hat jetzt wieder mal so einen Winter, in dem er nicht krank war, in dem er jetzt mal wirklich gut trainieren konnte. Und am Anfang der Saison machen dann natürlich auch wirklich so Sachen wie, ja, wie stark bin ich schon zu Beginn der Saison? Wo liegen meine Saisonziele? Natürlich noch deutlich mehr aus als jetzt vielleicht im Mai, Juni oder Juli. Mhm. Und da hat er wirklich zugeschlagen.
Also er hat 2014 überhaupt kein, doch, jetzt ist gerade nicht aufgegangen. Also 2014 einigermaßen gutes Zeitfahren jetzt bei der Weltmeisterschaft mit 15. Platz hingelegt. San Sebastian
doppelt. Er fuhr doch nicht ernsthaft bei der Zeitfahr-Weltmeisterschaft.
World Championship. Quatsch im Zeit. Ja. Ganz großes Ei habe ich mir da selber gelegt. Ganz großes Eigentor. Ich will nicht drüber reden.
Bei der spanischen Zeitfahrmeisterschaft.
Ich will nicht drüber reden.
Okay, ist vielleicht echt besser, weil das hätte mich wirklich gewundert.
Er ist 15. im Team Time Trial geworden. Das hab ich, oh, das ich habe das T, eine T übersehen. Verflucht nochmal. kurze Erklärung für die Leute, die nicht so eng in der Materie sind. 15. Platz beim Mannschaftszeitfahren der Weltmeisterschaft. Bedeutet nicht, dass er besonders gut gewesen ist, sondern dass seine Mannschaft die 15. geworden ist und 15. Mannschaft, also von Lampre Merida erwartet man ja jetzt auch nicht unbedingt eine vordere Platzierung beim Mannschaftszeitfahren der Weltmeisterschaft. Oder erwartest du da?
Ja, definitiv nicht.
Deswegen, ich hatte ein C übersehen. Na gut. Also er hat 2014 echt so ziemlich viele Did Not Finish hingelegt. Mal hier ein 24. Platz bei einer Rundfahrt. Ein sehr durchwachsenes Jahr.
Ja, also er hat ja auch gesagt, er hat schon mit einem Rücktritt sogar schon so ein bisschen, er hat sich da das überlegt, ob er wirklich noch weiter Radsport betreiben will, aber hat sich jetzt dann dazu entschlossen, es doch durchzuziehen. Und mein Gott, er wird jetzt in diesem Jahr 28, also er hat da noch ein paar Jahre vor sich und vielleicht platzt da dann doch der Knoten, von dem man schon ausging, dass er schon vor 5 Jahren geplatzt ist. Mag sein.
Bei den 59 Kilogramm, die er wiegt, kriege ich natürlich schon wieder eine Depression. Nächster Tag kann man relativ kurz sagen, vom Winde verweht. Sandsturm.
Also absolut geil. Also ich habe mich ja wirklich auf diese Etappe gefreut, gerade als Valverde-Fan. Dachte ich mir, okay, hinten raus ein bisschen Klassiker-Charakter, mal ein paar Hügel drin, immer mal wieder so mit 200, 300 Höhenmeter, kann eine interessante Etappe werden. Aber das wurde dann wirklich absolut zäh. Am Anfang war es der Wind, dann war es die Hitze, die dann dazu geführt hat, dass es sehr, sehr viele Defekte gab. Dann wurde der Start erstmal verlegt. Dann hieß es, okay, die erste Runde neutralisiert, dann geht's wirklich los. Dann wurde die Rundenzahl verkürzt und am Ende hieß es, man fährt neutralisiert bis ins Ziel. Aber wenn man die Bilder gesehen hat, es gab ja wirklich einen absoluten Wüstensandsturm ohne Gnade, dann kann man das auch verstehen. Und
ich habe
45 Grad sind dann wirklich gerade in der Abfahrt.
Naja, vor allen Dingen.
Ich meine, da muss man kühlen Kopf wahren, das wird schwer.
Ja, ich dachte im ersten Moment, na gut, ist halt warm. Aber in dem Moment muss man halt auch dran denken, dass bei manchen Fahrern sich wohl die Reifen von der Felge gelöst haben. Also, dass der Klebstoff nicht mehr die übliche Zähigkeit hatte und dass Reifen einfach runtergesprungen sind. Und da wird's dann natürlich richtig gefährlich. Also, es ging jetzt nicht nur darum, dass gesundheitlich im Sinne von, huhu, es ist warm, wir können nicht so fahren, wie wir möchten, weil wir irgendwie, ne, die Hitze nicht so mögen. Sondern vielmehr auch, es ging einfach der technische Aspekt dabei, dass es gefährlich wurde. Und da hörte dann der Spaß auf. Also da dachte ich auch, okay, stimmt eigentlich, ne? Also da Risiko eingehen für die, bei der Rundfahrt jetzt da ein Risiko eingehen, ist auch albern.
Deswegen. Das Lustige war dann wirklich, dass, oder was heißt lustig, manche Teams hatten dann einfach keine Schläuche mehr dabei oder ja. Da war das Material dann aufgebraucht und ja gut, wen vermutet man dann wirklich wieder im Zentrum von so einer Aktion, wenn es darum geht, ja, wir brechen das Ding ab. War dann wieder so ein Fabian Cancellara, zeigt dann wieder, dass er doch nach wie vor ein ganz großes Standing im Peloton dann einfach hat.
Mhm. Ja, der dann gesagt hat, Schluss aus.
Also man sieht dann auf Bildern Valverde auch daneben, aber Valverde kann weder Englisch noch Schweizerdeutsch. Also der Der wurde dann wahrscheinlich nur fürs Foto machen mal kurz dazu geholt.
Ja, der ist aus Versehen nachher gerade, der hat das Foto gebombt. Okay. Der kommt ja gar nichts für. Am letzten Tag dann Matthias Brändle. Ja. Mit ja, Sprintankunft war es, glaube ich. Und Gesamtsieger war dann am Ende durch diesen einen,
ja,
durch den Sieg an dem einen Tag und Rundfahrtsieger Raphael Walz.
Ja,
völlig
was zurecht. Was man noch mal sagen kann, relativ schön, Brändler hat es ja mit einem Ausreißversuch geschafft. Schöne Sache, dass er, nachdem er zwischenzeitlich mal den Stundenweltrekord hatte, jetzt auch auf der Straße da nochmal so ein Ausrufezeichen gesetzt hat, mhm, und gezeigt hat, dass er beides kann. Und ja, also für einen Österreicher, doch, da freut man sich dann doch noch ein bisschen.
Ja, also er hat halt seine Form vom Stundenweltrekord. Ich meine, dafür hat er sich ja relativ früh im Jahr schon so gut in Form gebracht, konnte er dann mit rüber retten. Parallel zur Oman-Rundfahrt hatten wir dann auch noch die Katalonien-Rundfahrt.
Hatten wir nicht.
Hatten wir nicht Andalusien-Rundfahrt.
Die Andalusien-Rundfahrt,
genau. Das andere da unten.
Genau. Das letzte Mal hatten wir ja wirklich damit abgeschlossen, okay, gut, wie lief denn jetzt wirklich der Vergleich Contador gegen Froome, mhm, im Einzelzeitfahren? Das war ja der ganz große Spannungsbogen, das große Duell, wie sind sie aktuell drauf? Und man muss sagen, das hat sich dann auch so fortgesetzt. Es gab dann die erste Bergankunft und ein Contador ist da wirklich unten rein losgestiefelt, ein Basso, dem du ja letztes Jahr oder in einigen Gesprächen seine Qualität abgesprochen hast, der hat das ganze Gefällt auseinandergefahren. Am Ende konnte nur noch,
da habe ich mit den Ohren
nur noch sein Teamkollege folgen, Alberto Contador. Und das sind dann wirklich Helferdienste, die Gold wert sind. Also Basso, auch wenn er nur den ersten Kilometer vielleicht so schnell fahren konnte, er hat alle entscheidenden Kontrahenten distanzieren können, konnte dann ein bisschen langsam machen, aber war Gold wert. Ein Contador ist unten rein schon richtig reingeprügelt, hatte zwischenzeitlich sogar mal einen riesen Vorsprung von 40 Sekunden. Ein Froome wieder mit der alten Taktik. Erstmal so ein bisschen slow in den Anstieg reingehen und dann Tempo finden. Ist auch hinten raus wieder ein bisschen näher gekommen, aber der Sieg von Contador war schon beeindruckend. Und auch wenn man sich mal generell die Abstände für so einen Anstieg, der jetzt vielleicht 7 Kilometer lang war, ist, wenn man sich die mal veranschaulicht, also da war der dritte war schon 1,5 Minuten weg, der vierte schon 2 Minuten, also das sind Abstände, die kennt man vielleicht bei Natur de France von einer Bergankunft mit 15 Kilometern nach 2 Bergen vorher, aber das war wirklich schon eindrucksvoll, wie ein Contador und ein Froome da im Vergleich zum Rest des Feldes da schon wirklich in ihrer eigenen Liga wieder spielen.
Vollkommen recht gebe ich dir bei dem Punkt Ivan Basso, da habe ich mich, aber hast du es in der Manier erwartet, sei mal ehrlich? Hast du gedacht, dass er so, ich sag mal, von Wert, um es jetzt ganz despektierlich zu sagen, sein kann?
In der Form, wie ich es da jetzt auf dieser einen Etappe gesehen habe, mhm, wahrscheinlich nicht, aber natürlich gehe ich jetzt mal davon aus, okay, wenn ein Fahrer vielleicht nicht mehr in der Lage ist, 15 Kilometer mit den Weltbesten mitzuhalten, kann er es, mhm, vielleicht doch noch, vielleicht für 5 Kilometer, und wenn er seine ganze Klasse bei 1 Kilometer reinlegt, dann tut es sehr, sehr vielen weh. Mhm. Das hat er da gezeigt. Und gerade so ein Chris Froome ist ja dann doch einer, der dann eher so ein bisschen abwartet, und den kann man dann mit so einer Maßnahme dann doch so ein bisschen in die Bredouille bringen.
Ich frage mich aber, ob der das auch noch bei einer 3-wöchigen Rundfahrt nach irgendwie in der letzten Woche kann. Also da habe ich so meine Zweifel. Ich mag ja was so, ne? Also nicht falsch verstehen. Ich würde mich freuen, wenn er wirklich noch mal richtig angreifen könnte und seine Helferdienste, wenn auch dem von mir nicht ganz so verehrten Contador zur Verfügung stellt. Völlig klar. Aber ich bin da noch skeptisch. Also
ja, vielleicht ist es ja auch eine Befreiung. Ich denke, so als Helfer ist der absolute Druck einfach auch weg. Da kann er dann auch wirklich mal sagen, bei so einer Flachetappe, hey, da komme ich mal mit 5 Minuten Abstand ins Ziel halt einfach rein, oder bei einer Bergetappe die letzten 20 Minuten, die chill ich einfach, sobald ich meine Arbeit getan habe. Also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt psychisch bei ihm ausschaut, aber das kann natürlich schon sein, dass er jetzt in der Rolle vielleicht auch nochmal ein Stück weit aufgeht. Mhm. Klar, das war jetzt auch keine Weltklasse-Besetzung bei der Rundfahrt. Und bei einer anderen Rundfahrt, nennen wir jetzt mal den Giro, bei dem er wahrscheinlich am Start stehen wird, werden da wahrscheinlich nicht am Anfang gleich alle wegbröseln. Aber ich denke doch, dass er da durchaus seine Rolle im Team da finden wird.
Zu dem Zeitpunkt dachte man, naja, ob das mit Froome noch mal was wird dann. Und dann wendete sich das Blatt aber auch ein wenig.
Ja, nicht nur ein wenig, also absolut. Also ich bin nach der Etappe, bin ich davon ausgegangen, okay, Froome guckt wirklich Richtung Juli, Contador schaut ja schon Richtung Giro, hat er ja angekündigt. Und da war mir eigentlich klar, okay, gut, das Ding ist eigentlich gelaufen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Froome da wirklich am nächsten Tag so zurückschlägt.
Ich war schon, ich war schon bedröppelt und dachte mir schon, naja, scheiße. Also ich hatte schon keine Lust mehr dann. Ich befürchtete das Allerschlimmste. Aber mit Engländern ist immer zu rechnen.
Ja, also nächsten Tag, super beeindruckend, da war dann sein Comeback und er hat da Contador um 30 Sekunden distanziert. Das war eigentlich vom gesamten Team Sky eigentlich ein relativ starker Auftritt. Nieve ist Dritter geworden. Was ich zusätzlich da noch erwähnen will, Sylvester Smith, den er damals als Edelhelfer von Basso bei Liquigas damals oft gesehen hat, wirklich wieder mit einer sehr, sehr starken Leistung. Er wurde Vierter für ein polnisches Team, für das auch Stefan Schumacher fährt. Also so eine Leistung habe ich von ihm in den letzten 2 Jahren bei Movistar nicht einmal gesehen.
Nee, ja. Der tauchte auch für mich irgendwie so wieder so ein bisschen auf, ohne dass man ihn vorher auf dem Schirm hatte. Aber was glaubst du, was war so der Auslöser davon, dass Contador an dem Tag? Ich meine, er hat hinterher in Interviews gesagt, nee, also er ist trotzdem zufrieden und er ist eigentlich er ist jetzt da, wo er sein möchte und alles cool und alles gut und so. Aber so am Tag nach so einem relativ Triumph so ein Eingeschenk bekommen, das muss doch auch zumindest an die Moral gehen. Mir würde es zumindest an die Moral gehen.
Ja, aber vielleicht sieht man da doch durchaus auch wieder, dass so eine Taktik von einem Chris Froome dann halt auch wirklich längerfristig dann halt Erfolge hat. Also so ein Contador, der hat an dem einen Tag alles gewonnen, aber hat dann auch wirklich alles für diesen Tag riskiert. Und Froome hat dennoch gesagt an dem einen Tag, okay, ich fahre jetzt mein Tempo und vielleicht hat er am nächsten Tag davon einfach profitiert.
Ist Froome der intelligentere Fahrer oder ist er vielleicht der Fahrer, der von außen mehr gesteuert wird und das intelligentere Team im Hintergrund hat?
Also Contador ist eher der Instinktfahrer, also absolut. Also das ist auch was ich sehr an ihm schätze. Froome ist ein ferngesteuertes Auto. Also Froome...
Ja, aber wer gewiss hat recht,
ne? Ach, das, also, Froome ist ein Computerspiel. Wenn ich da auf Power drücke, fährt er schneller.
Ja.
Also, Froome ist sehr berechenbar.
Ja, aber er ist ja nicht berechenbar genug, dann ist er aber der bessere Fahrer. Zumindest war er das jetzt. Und wenn Contador mit seiner Instinktfahrerei ihm ein paar Sekunden abnimmt, aber Froome am nächsten Tag so zurückschlagen kann, dass Contador im Hintertreffen ist, ist Froome mit seiner Fahrweise vielleicht nicht der spektakulärere und aber doch der erfolgreichere.
Ja, kann man so sehen.
Ja.
Ich denke aber dennoch, dass ein Contador mehr Spaß an seinem Beruf hat.
Ah, vielleicht. Nee, ja, wer weiß, vielleicht, ich meine, das ist ja jeder auf seine Art und Weise, ne? Also Froome ist, vielleicht macht ihm das auch Spaß, ne? Das kann ja auch sein. Es gibt ja auch Buchhalter, denen Zahlen addieren Spaß macht und so, ne? Also ich würde da das eine jetzt mal einfach nicht über das andere stellen. Aber
wenn ich es mal mit dem Autofahren vergleiche, klar, man spart jetzt auf der Autobahn am meisten Sprit, wenn man 100 km/h fährt.
Ja.
Würde mir aber keinen Spaß machen.
Doch, fände ich super. Wenn alle um mich herum auch 100 km/h fahren würden, hätte ich da total Spaß dran. Kannst du dich nehmen?
Mir macht es dann eher Spaß, wenn ich auch mal jemanden überhole oder auch mal für einen gewissen Zeitraum mal ein bisschen schneller fahre. Das ist für mich abwechslungsreich. Das ist eine gewisse Abwechslung, die mir einfach auch Spaß macht. So ein Froome fährt dann einfach seine 100 km/h und sagt am Ende, ja gut, ich bin jetzt 30 Kilometer weitergekommen, ich habe gewonnen. Aber ja, ich habe da eben keinen Spaß dran.
Ja, das ist eine völlig legitime Sicht. Also
das ist jetzt quasi so ein Vergleich. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der passend ist, aber...
Ähm, ich Ja, vielleicht sogar noch das, vielleicht sollte man dann eher das Zugfahren mit dem Autofahren vergleichen. Weil im Zug bist du ja dieses Fremdbestimmte, was wir ja bei Froome jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben. Also, er macht ja gar nicht, er reagiert ja nur, er agiert nicht.
Ja, gut, aber er hat jetzt noch nie wegen Gleisarbeiten gebremst.
Ja, okay, jetzt hinken unsere Vergleiche. Lass uns lieber einfach weitermachen. Kurz, wie ging es aus am Ende? Also Froome hat gewonnen, hat die ganze Rundfahrt erfolgreich abgeschlossen. Im letzten Tag nochmal ja eine Art Sprintankunft, nee, ein Ausreißer war es, ne? Juan José Lobato.
Oh, jetzt tust du mir aber sehr weh. Das war kein Ausreißer. Also Lobato ist ein ganz klarer Sprinter.
Also ein Sprint? Oh, okay. Ja, ich habe die letzte
War
Etappe nicht gesehen.
wahrscheinlich Uphill, war wahrscheinlich Uphill. Kann
Ah, stimmt.
durchaus sein. Aber Lobato, der schon ein sehr, sehr gutes Frühjahr wirklich hatte. Also der jetzt auch dem, sein Knoten ist jetzt so langsam auch geplatzt. Der war auch schon bei der Bergankunft, oder was heißt Bergankunft? Bei diesem ganz starken Finish von John Degenkolb war er damals Dritter. Also
Okay.
ist auf jeden Fall mit zu rechnen.
Und er hat jetzt quasi sich revanchiert und hat den Degenkolb auf den zweiten Platz verwiesen. Aber da auch wieder Froome mit vorne dabei, Contador mit vorne dabei. Und am Ende hat Contador um 2 Sekunden das Nachsehen gehabt und gegen Froome verloren. Also Sieger Froome bei der Rundfahrt. Und zur Vervollständigung des Ganzen noch fehlt uns die Algarve-Rundfahrt, die ja
Genau,
auch
also Bobby
stattgefunden hat.
Martin wollte es ja gewinnen.
Ja.
Hat nicht geklappt.
Man misst, es tut mir immer schon fast ein bisschen leid, oder? Also du empfindest da weniger Mitleid, aber wenn er sich immer so aus dem Fenster lehnt und dann so damit scheitert.
Also ich habe eher Mitleid für Adriano Malori, der das Zeitfahren gegenüber Toni Martin mit weniger als einer Sekunde verloren hat. Also ich denke mal, Toni Martin hatte dann innerhalb der Rundfahrt doch genügend Glück, nenne ich es jetzt mal. Geraint Thomas war bei der Rundfahrt einfach sehr, 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 sehr stark.
Der war wirklich sehr präsent, weißt du, man hatte immer das, man hatte das, was man früher von einem, ja, Armstrong, er hatte es immer irgendwie Kontrolle, er war immer da, wenn man sagte, oh, jetzt könnte es kippelig werden.
Genau, und Toni Martin hat es ja auch versucht, mit Attacken weit weg vom Ziel bei der einzigen Bergankunft. Er wollte da mit seinem Team zusammen Geraint Thomas so ein bisschen unter Druck setzen. Aber was das Interessante ist, so ein Richie Porte hat da oftmals gemeinsam mit Toni Martin angegriffen oder auch Toni Martin wieder eingeholt und hat dann am Ende aber auch die Etappe dann sogar noch gewonnen bei dieser kleinen Bergankunft. Das unterstreicht einfach, dass, ja, selbst wenn Toni Martin da weggekommen wäre, dann hätte so ein Richie Porte die Rundfahrt wahrscheinlich gewonnen. Und da war einfach nichts zu machen. Also Richie Porte war einfach ein zu guter Helfer und ein Geraint Thomas als Kapitän in einer zu guten Verfassung.
Es spielt auch so ein bisschen wieder bei der ersten Etappe Ben Swift schon Zweiter, zweite Etappe Thomas quasi erster Platz, Team Sky Thomas dritter Platz beim Einzelzeitfahren, Port auf der vierten Etappe erster. Also immer ist irgendwie einer von Sky mit da vorne mit dabei. Und Froome bei der parallel stattfindenden Rundfahrt. Also Sky liegt zumindest da schon auch echt. Oder an diesem Zeitpunkt konnte man schon absehen, dass Sky ein wirklich sehr, sehr gutes Frühjahr hinlegen wird oder auf dem besten Weg ist. Ich finde noch besonders erwähnenswert, André Greipel mit seinem war es der erste Saisonsieg? Ich glaube fast ja, oder?
Es kann sein.
Also holt sich den Sieg auf der fünften Etappe und ja, ich bin gespannt. Also ich habe so das Gefühl, er kommt noch nicht so richtig in den Tritt, aber jetzt ist ja auch noch nicht so wichtig. Also jetzt ist ja noch alles ein bisschen Larifari, die wichtigen Sachen kommen ja noch. Insofern soll er ruhig langsam in Tritt kommen. Hauptsache, er macht uns im Sommer dann Freude. Also das war noch die Algarve-Rundfahrt, die wir abgeschlossen haben. Und dann ging es. Für mich zumindest fing es dann an, dass die Frühjahrsklassiker jetzt langsam anfangen. Also ich meine, mein Belgisch ist nicht ganz so gut. Ich hoffe, der zuhörende Belgier, nee,
Soll ich
das
dir
hört gar nicht
helfen?
mehr zu. Ja, ich würde sagen, Omloop on Nieuwsblad.
Omlop Head Newsblatt.
Und ich glaube, das war so eine Geschichte, die werde ich mir schon, die bleibt mir noch ein bisschen länger im Hinterkopf. Weil dass eine Ausreißergruppe aus 4 Fahrern besteht, kommt oft vor. Aber dass eine Ausreißergruppe aus 3 Fahrern von einer Mannschaft und einem Einzelkämpfer besteht und dieser Einzelkämpfer dann sich gegen diese 3 durchsetzt, ich kann mich spontan nicht erinnern, wann das letzte Mal stattgefunden hat.
Ja, ich sag mal so, also dass jetzt das Team Quickstep einen Sprintzug für einen Dritten aufbaut, das kommt ja häufiger vor. Normalerweise ist das ja dann Mark Cavendish, aber ich glaube, die haben da einfach nicht hingeguckt.
Ach, du meinst, also, das war ein Irrtum? Da hat einer von hinten nur Englisch gequatscht?
Ja, go forward, straight forward. I'm coming. Und ja, und das war dann der Ian Stannard und ja, der hat das Ding abgeschlossen. Also ich sag mal so, angefahren haben die Quicksteps ihm das gut.
Ich glaube, Tom Bohnen bekommt der Bart vielleicht auch nicht. Weißt du, dass der so ein bisschen, der hat die anderen da auch verwirrt. Die haben den nicht wiedererkannt. Und ich habe ja auch diese Woche dir schon zugeschickt. Mir wurde ja nachgesagt, dass ich neuerdings fürs Team Sky irgendwie unterwegs bin. Ein gewisser Fahrer vom Team Sky soll eine Ähnlichkeit mit mir haben, neuerdings. Aber der Boden muss da barttechnisch noch ein bisschen nachlegen. Also der ist da noch nicht so weit vorne wie wir. Also ganz kuriose Situation. Man hatte so das Gefühl, dass immer mal einer wieder attackierte vom Team Quickstep.
Aber die fuhren sich ja teilweise selber hinterher.
Ja, ja.
Also als Niki Terpstra attackierte, hat sich einfach Stijn Vandenberg da dahinter gesetzt. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, okay, gut, warum lässt du das nicht den Stannard machen?
Ja, absolut unverständlich. Also das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, haben die Jungs in der Technik, in der Taktikschule nicht einmal aufgepasst? Und da waren denn jetzt auch keine irgendwie 3 Neulinge da am Start. Herbstrad, Bohnen, das sind ja keine Unbekannten. Bohnen machte auf mich irgendwann den Eindruck, als dass er keine Kraft mehr hatte. Er hat einmal attackiert und ist danach relativ schnell nach hinten durchgereicht worden und konnte den Attacken seiner Kollegen nicht mehr folgen. Ja, der spätere Sieger, alles richtig gemacht. Also ich glaube, der wird hinterher im Skybus gesessen haben und sein Glück gar nicht gefasst haben, weil damit konnte er nun, also wenn man ihn 10 Kilometer vor Ende war ja die Attacke, glaube ich schon, hätte man ihm 10 Kilometer vor Ende gesagt, pass mal auf, du bist hier mit 3 Quickstep-Leuten und irgendwie unterwegs und wirst das Ding gewinnen, das hätte er wahrscheinlich selber nicht sehr viel Geld drauf gesetzt.
Absolut nicht, also auch ein ganz klarer Fehler von den Quickies, also die hätten halt einfach ja wirklich ganz konsequent auf die auf den Sprint setzen sollen. Also es wäre ja auch kein Problem gewesen, sie hatten eigentlich so 5 Kilometer vom Ziel schon eine halbe Minute Vorsprung, also das hätten sie mit Stijn Vandenberg kontrollieren können, hätten Stannard angegriffen, hätten Terpstra Bohnen ans Hinterrad springen können und ja, im reinen Sprint hätte ich dann Bohnen doch noch mehr zugetraut als in ihren Stannard.
Wir möchten mal erwähnen, weil er auch in dem Zusammenhang sehr einigermaßen oft in irgendwelchen Artikeln darüber und so angesprochen wurde. Ganz kleiner Exkurs. Patrick Lefebvre. Wer ist eigentlich Patrick Lefebvre? Ich habe mal überlegt, wie viel Teammanager, sportliche Leiter, oder er hat ja die Rolle des Teammanagers, eigentlich so namentlich bekannt sind und habe überlegt, und das war nur der ehemalige Taktikgott Mario Kummer. Johann Brunel, Patrick Lefebvre, viel mehr fallen mir nicht ein. Also du wirst jetzt vielleicht noch den ein oder anderen Namen nennen und ich sag dann, ach ja, stimmt. Johann Wouters.
Einfach so an Teammanagern oder?
Ja, genau, so Teamchefs, Teammanager. Johann Wouters fällt mir noch ein. Aber so viel mehr sind namentlich nicht bekannt und es zeugt ja schon davon, vielleicht nicht als Teammanager, aber als sehr, sehr.
Bjarne Ries.
Oh ja, stimmt, Bjarne Ries. Stimmt.
Dann gibt es noch Eusebio und Unzue.
Ja, aber das sind schon so Namen, die kenne ich jetzt nicht mehr. Ne? Ich würde jetzt ihn als Teammanager oder als Teamchef, aber Oleg Tinkov auch noch als Chef des Ganzen, sag ich mal. Ne? Aber das sind dann schon so Figuren.
Wie heißt der von Bora, Ralf Denk?
Ja, ach stimmt, genau, Ralf Denk.
Sollte man vielleicht aus deutscher Sicht definitiv noch erwähnen.
Aber was ich damit sage, es geht mir eigentlich gar nicht um die Namen, aber es geht mir darum, dass von dieser Art im Rennsportzirkus Beteiligten eigentlich nur ganz, ganz wenige namentlich und auch vielleicht mit Gesicht bekannt sind oder bis dato bekannt sind oder jetzt, wie Ralf denkt, neu aufkommen. Und wenn man diese Namen kennt, dann hat das meistens schon irgendwie einen Grund. Also einen Oleg Tinkoff kennt man nicht dafür, dass er jemand ist, der sehr sparsam mit Worten und sehr vorsichtig mit seiner Ausdrucksweise umgeht. Und ein Lefebvre haut auch schon mal gerne einen raus und nimmt selten ein Blatt vor den Mund und ja, wird auch gerne und öfter mal, und da müssen wir jetzt ganz, ganz vorsichtig sein, mit nicht immer nur erlaubten Mitteln in Verbindung gebracht. Also es gab mal einen Artikel oder eine Artikelserie über ihn, der hieß Patrick Lefebvre 30 Jahre Doping. Und dafür hat er dann 500.000 an Schadensersatz hinterher bekommen. Ich zitiere hier, also das habe ich nie behauptet, bevor ich jetzt 500.000 zahlen muss. Also ist er schillernde Persönlichkeit oder ist er einfach so ein Name im Radsport? Mal ist halt jemand.
Er ist auch schon sehr, sehr lang. Du hast ja schon gesagt, 30 Jahre. Also er ist ja auch verdammt lange schon dabei.
Ja,
er ist. Das muss man einfach auch mal erwähnen.
War 3 Jahre selber Profi oder war mehrere Jahre Profi und er war Leiter, sportlicher Leiter von Mapei, zum Beispiel auch früher Quickstep, also alles ja, bekannte Namen und nun ja, also wenn ich mir vorstelle, was nach diesem Rennen im Bus los gewesen sein muss von den Quicksteps, so stelle ich mir ungefähr vor, wie Chris auf seiner Abiturfeier abends um 11 Uhr als man ihm gesagt hat, dass kein Bier mehr da ist. Einfach komplett in die Decke gesprungen. Komplett eskaliert und wie ein Derwisch durch den Bus gerast. So stelle ich mir das vor. Und ich glaube, da bist du meiner Meinung.
Gut möglich. Also so ein Patrick Lefebvre, muss man auch sagen, so Mapei etwa um die 2000er Jahre rum oder um die Jahrtausendwende, das war ja auch wirklich eine Brutstätte für Talente.
Ja, ja.
Also wenn man sich überlegt, wer da gefahren ist, also da wurde so ein Fabian Cancellara wurde bei Mapei Profi, ein Michael Rogers wurde bei Mapei Profi, zusammen haben die, keine Ahnung, 7 Zeitfahrweltmeistertitel, wer unter anderem da auch Profi wurde und wer, ja, ich weiß nicht, ob man da wirklich davon sprechen kann, dass das jetzt eher dafür spricht, dass vielleicht nicht alles, was über ihn behauptet wird, unwahr ist. Ja, so ein Patrick Sinkewitz wurde da auch Profi. Mhm. Kann man jetzt viel spekulieren, muss ich jetzt eigentlich jetzt hier auch nicht, aber ja.
Also ein Paolo Bentini ist für ihn gefahren, Richard Viron ist für ihn gefahren. Auch jetzt keine ganz unbeschriebenen Blätter. Also, aber er ist einfach, also ich hätte furchtbar gerne da Mäuschen gespielt im Quickstep-Bus. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen was vom Profi am Profisport partizipiert, kann sich vorstellen, dass da komplett ausgerastet wurde.
Und hättest du denn da noch wirklich, ich weiß gar nicht, was er spricht, flämisch oder wallonisch?
Ach, das brauchst du doch nicht, Ich glaube, wenn einer einen Blutdruck von 220 zu 180 hat, da brauchst du, da verstehst du eh nichts. Also ich glaube, da hätte man nichts verstehen müssen. Das hätte gereicht. Also, du wärst ja wahrscheinlich damals auch bei Bayern München gerne mal in der Kabine gewesen, als, wie hieß er, ausgerastet ist. Der Trainer, der italienische Trainer.
Trapattoni.
Da muss man ja auch nicht die Sprache verstehen. Alleine wenn er ausgerastet wäre oder ist, da war das ja schon ein Erlebnis. Ja, und so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt vom Lefebvre. Aber darauf Bezug nehmend, stand ich am Sonntag dann kurz mit einem unserer Hörer, Grüße an dich, Stefan, auch im Dialog. Und er frug mich dann, was glaubst du denn, wer heute das nächste Rennen gewinnt? Nämlich, helf mir bitte bei der Aussprache.
Kurne.
So wie man spricht, schreibt. Und ja,
also das ist jetzt meine Interpretation der Aussprache, aber.
Ja, das reicht mir.
Vielleicht auch Brüssel-Kürne, aber.
Und jedenfalls, ob du es glaubst oder nicht, ich kann es noch mit Bildern beweisen, habe ich dann gesagt, ich habe heute Morgen in meinem Kaffeesatz Cavendish gesehen. Und wer hat gewonnen am Sonntag?
Ja, er hat's dann vollendet. Also der Sprintzug, der wurde ihm am Vortag schon vorbereitet und er hat da eiskalt da abgeliefert.
Ja, und hat seinen Teamchef mal wahrscheinlich wieder ein bisschen besänftigt und kein Salz in die Wunden gestreut, sondern das Verbandsmaterial aus dem Erste-Hilfe-Kasten geholt.
Immerhin auch Alexander Christoph und Ilja Viviani, die jetzt auch nicht unbedingt beide das schlechteste Frühjahr haben, geschlagen. Die Konkurrenz dahinter war jetzt allerdings auch nicht mehr ganz so stark.
Und ich freue mich auch sehr, dass ich mag Cavendish, ja, dass er jetzt wieder da so zurück am Zurückkommen scheint. Also
ja, dass zum Zurückkommen, da muss er erstmal Kittel schlagen. Und da muss noch viel passieren.
Ja, auf jeden Fall. Aber darum geht's. Es geht mir nur darum, dass er quasi ein weiterer Spieler ist, der jetzt wieder im Rennen ist. Weißt du, dass ich finde ja, jeder Protagonist bei der ganzen Geschichte oder jeder, der am Ende eine Chance hat, einen Sprint zu gewinnen, macht's ja nur spannender.
Ja.
Also da wenn Kittel, ein Greipel wieder da sind, wenn Cavendish wieder fahren kann, wie er es mal vor Jahren konnte, also würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn es wieder zu diesen Sprints kommen würde, wo ein Christoph mit dabei, also man muss sich einfach mal nur diese Namen vorstellen. Das könnten ja Tour de France Sprints-Ankünfte sein, wie wir sie lange Zeit nicht mehr gesehen haben, wenn alle Beteiligten mal wieder auf der Höhe wären.
Ja, wenn er nicht wieder auf der ersten Etappe jemand anders umboxen will und dann sich rausschmeißt, könnte das natürlich klappen. Aber ich glaube, das ist auch so dieses britische Rüpel-Image, das er auch allzu gerne oftmals bedient.
Ja, aber da kann ich nochmal jedem, der das sagt, möchte ich auch bitte gerne die Dokumentation Chasing Legends nochmal ans Herz legen.
Ja, was man da jetzt sagt und wie man dann im Endeffekt handelt, sind halt zwei paar Dinge. Und ich beurteile jetzt das, was ich wirklich während des Radrennens sehe. Und da ist die eine oder andere unsaubere Geste und Aktion wirklich in den letzten Jahren häufiger vorgekommen, sage ich mal. Und das ist das, was es für mich zu beurteilen gibt, wie jetzt mich ein Teamchef oder auch ein Medienberater da jetzt brieft, was ich da jetzt sagen soll, wenn der Doku gedreht wird. Er steht auf einem anderen Blatt.
Ach, du bist so böse. Du bist ein böser Mensch.
Nein. Aber muss
du bist ja so auch ein böser sagen. Mensch.
Ich meine, ist ja im Fußball das Gleiche. Mittlerweile hat man nur noch Wischiwaschi-Interviews, weil halt alle gebrieft sind. Und meinst du, ich habe die Dokumentation Chasing Legends jetzt gar nicht gesehen. Allerdings ja, würde ich jetzt auch nicht jedes Wort, was da jetzt so harmonisch, romantisch, hübsch und schön rüberkommt.
Du bist so ein unromantischer Mensch. Bah.
Ja, da,
du bist so unromantisch.
Das mag sein, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht so leichtgläubig. Vielleicht beurteile ich vielleicht eher nach Taten und nicht nach Worten.
Du bist so ein unromantischer, herzloser Mensch. Ach. Da müssen wir in Berlin drüber sprechen.
Jetzt könnte der Beißer Luis Suarez sagen, ja, okay, ich wollte nur Nettigkeiten mit Chiellini austauschen. Im Endeffekt hat er ihn aber doch gebissen. Und wenn er sagt, okay, gut, macht er nie wieder und zwei Wochen später beißt er wieder zu, dann habe ich dennoch meinen Eindruck, dass ich den Spieler jetzt nicht unbedingt sympathisch finde. Und das Gleiche gilt für mich jetzt bei Cavendish. Also das ist jetzt auch kein Fahrer, der für mich jetzt ganz oben auf meiner Sympathieliste da steht, sondern eher am unteren Rand der Erwähnenswürdigkeit auftaucht.
Und ach, so ein schlechter Mensch. Du bist so negativ. Ach, ihr Süddeutschen. Naja, wir werden schon sehen.
Nein, fallen da auch einfach zwei Ansichten aufeinander. Wenn Valverde Zweiter oder Dritter wird, dann freut er sich. Da gratuliert er dem Ersten, dann schenkt er der Frau wahrscheinlich des Siegers noch seinen Blumenstrauß oder keine Ahnung, oder ein Kind oder Samenspende, was weiß ich, dass das Kind wenigstens hübsch ausschaut. Aber so ein Cavendish, wenn der Zweiter wird, keine Ahnung, da habe ich jedes Mal Angst, der beißt jetzt dem Ersten das Ohr ab.
Ja, aber genauso wie Toni Martin dann auch traurig ist, wenn er Zweiter wird.
Der schmollt dann halt ein bisschen, aber der schlägt nicht zu und das ist was anderes.
Ja, ich sehe schon, wir kommen da nicht zueinander. Und ich kann ja deine Position noch verstehen. Vielleicht habe ich einfach mehr ein bisschen ein Herz für Rüpel.
Ja, vielleicht bist du auch grundsätzlich eher britisch angehaucht.
Ja, ich mag ja auch lieber Oasis, während du eher Nena magst. Das ist ja auch, das spiegelt das Gleiche ja auch wieder.
Ja, gut, also na, das gilt jetzt aber mal komplett an der Wirklichkeit vorbei. Ja, nein. Also ich ertrage ja viel von dir und auch deine ganzen Animositäten, die ich ja so Genüge erleiden und erdulden muss. Aber da geht es ja dann doch dann auch wirklich ein Stück weit zu weit.
Was? Ich habe gar nicht hingehört, Entschuldigung, ich war am Trinken. Naja, machen wir einfach weiter.
Bist du schon am Trainieren für Berlin oder wie?
Ja, ich trinke Mischmasch.
Kamillentee und Pfefferminztee.
Nee, Cola-Orangenlimonade. Ah ja. Am nächsten Wochenende kommt eines unserer Lieblingsrennen, um jetzt mal das abzuschließen, was in den letzten Wochen passiert ist. Strade Bianchi. Haben wir oft genug, glaube ich, schon fast erwähnt. Kommendes Wochenende. Wer siegt? Ich habe einen Favoriten. Ausnahmsweise mal.
Sagen wir mal so, ich habe jemanden, den ich das wünschen würde.
Ja, gut.
Der es letztes Jahr wirklich drin hatte, aber es verbockt hat. Gut, mein Tipp wäre jetzt Valverde, aber die Startliste ist schon interessant. Also auch viele, viele interessante Fragen. Also kommt ein Betancourt fit aus dem Urlaub zurück? Mhm. Wie reagiert vielleicht Nibali jetzt wieder auf diese Forderung, dass man Astana aus der Pro Tour oder World Tour ausschließt oder ausschließen will? Dann ein Van Avermaet, der sich jetzt auch in den letzten Tagen mit so Dopinggerüchten konfrontiert gesehen hat. Wie reagiert er da drauf? Man hat einen Niki Terpstra wieder am Start, der sollte noch ordentlich angefressen sein. Ein Zdeněk Stýba, der ja auch in diesem Omloped Newsblatt-Team war, der vielleicht da auch noch ein bisschen angefressen ist oder noch eine Ansage bekommen hat. Rigoberto Urán ist am Start, der ja auch wieder dieses Jahr beim Giro starten will. Mhm. Aus Movistar-Sicht, ich habe es schon erwähnt, Valverde wird da der Star oder der Captain sein. Jascha Sütterlin wieder an seiner Seite. Aber auch ein Simon Gerrans ist wieder am Start. Wo man jetzt echt mal gespannt sein darf. Dieses Jahr hat er ja die Tour Down Under ausgelassen. Wie kommt er zurück? Bauke Mollema ist leider nicht am Start. Er ist jetzt wahrscheinlich eher beschäftigt. Er schreibt ja jetzt so eine Art Kolumne bei Cycling News. Gut, also man kann sich vorstellen. Also bis er da so seine einzelnen Buchstaben auf der Tafel da zusammengesetzt hat, da kann man das eine oder andere Rennen durchaus schon mal verpassen in der Zwischenzeit. Sagan ist wieder am Start, letztes Jahr zumindest Zweiter auch gewesen.
Das ist mein Favorit. Ich weiß nicht warum, aber bei mir, mein Kaffeesatz hat letztes Wochenende recht. Und fürs kommende Wochenende sagt er mir Sagan voraus.
Kann durchaus sein. Also er hat gezeigt letztes Jahr, dass er die Qualität dafür hat. Ein Cancellara ist auch am Start, also vielleicht sehen wir da auch schon so einen kleinen Vorgeschmack Richtung Frühjahrsklassiker. Wie sind so die Stärkeverhältnisse? Also Cancellara hat ja schon eine Etappe gewonnen. Sagan meine ich dieses Jahr noch nicht. Mhm.
Er hat noch nichts.
Der Vorjahressieger ist dieses Jahr nicht am Start, also von daher wird es einen neuen Sieger dieses Jahr geben. Kwiatkowski gönnt sich eine Pause. Es wird auf jeden Fall ein ganz, ganz interessantes Rennen. Also wie du schon sagtest, also absolut eines. Und da spreche ich für uns beide unser Lieblingsrennen. Mhm.
Zum Glück ist Kölner RTF Saisoneröffnung am Samstag und nicht am Sonntag. Dementsprechend kann ich es dann auch am Sonntag gucken. Moment mal, 7. März? Heute ist der 4.
Das ist der Samstag.
Am Samstag ist das. Fuck, dann habe ich es mal wieder verladelt. Naja, muss ich mir aufnehmen und guck's dann hinterher.
Aber ist ja kein Problem. Dafür kannst du am nächsten Tag dann den Prolog von Paris-Nizza schauen.
Ja, ich kann mir auch Strade Bianchi aufnehmen und das dann am Sonntag einfach vor dem Prolog von Paris-Nizza gucken. Und die ganze Woche über mich an allen Social-Media-Kanälen frei weg bewegen. Und also am Samstag und kriegst dann nicht mit und guckst dann am Sonntag, wie als wenn es live wäre. Paris-Nizza, wer gewinnt das? Gesamtsieg?
Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Also
ja, die einfachen Fragen kann ich ja selber beantworten.
Wenn ich jetzt einen Namen nennen müsste, würde ich sagen Richie Porte. Wobei der natürlich mit einem Garen Thomas einen ganz, ganz starken Teamkollegen auch noch am Start hat. Ich meine, wenn man es rein über die Zeit war, es ist dieses Jahr recht zeitverlastig, allerdings ist auch ein längerer Anstieg dabei. Mhm. Also ein Skyfahrer meiner Meinung nach wird man auf dem Podium haben.
Das war auch meine Ansage. Ich sehe gerade übrigens die Wetten. Wetten wir für Strade Bianchi. Valverde mit Zweiter, auf zweitbeste Quote. Also zweitschlechteste Quote dann natürlich.
Er wurde ja letztes Jahr Dritter und er hätte das Ding gewinnen können. Er hat halt einfach gebummelt.
Ja, aber das ist ja, also wenn er, wenn man sagt, wer hätte gewinnen können, dann weiß man ja, er hat einfach gebummelt. Paris-Nizza, ich tippe einfach aus Sympathie und weil ich möchte, dass er, dass es bei ihm so weitergeht. Und deswegen tippe ich bei jedem Rennen, bei dem er dieses Jahr am Start steht, auf ihn, auf Bradley Wiggins. Ich möchte, dass er so viel wie möglich noch reinholt in den letzten Tagen seiner Profikarriere auf der Straße. Und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn es andere Skyfahrer gäbe, die Teamleitung ihm versucht sozusagen, ne, wo wir schon mehrfach drüber sprachen, Paris-Roubaix, da was zu inszenieren sozusagen. Deswegen glaube ich, dass sie auch Interesse daran haben, ihn aufzubauen. Und deswegen glaube ich an Sir Bradley Wiggins.
Ja. Und jetzt verspreche ich dir was, Bradley Wiggins wird nicht in die Top 10 fahren.
Oh, wetten wir um ein Bier in Berlin?
Wir können auch gerne um 5 Bier in Berlin
wetten. Nee, eins, dann können wir mal doppelt oder nichts sagen. Nicht in die
Top 10? Wenn ein Bradley Wiggins Paris-Nizza gewinnen sollte oder da nah dran ist am Sieg, hat er keine Chance, Paris-Roubaix zu gewinnen.
Ah, ich bin einfach Sympathietipper. Weißt du? Da bin ich schon für. So.
Okay, ich bin gespannt. Also wie gesagt, die Wette, die.
Oh. Die Wette gilt, ja. So, was kommt noch? Paris-Nizza haben wir in der kommenden, fängt am Sonntag an. Und es fängt auch noch an, sag's mir nicht,
Adriatico.
Genau. Wo auch nochmal viele große aufeinandertreffen.
Ja, also absolut echt, also wirklich ein sehr, sehr schöner Kurs wieder. Ich bin ja so ein bisschen also so ein Fan von dem Rennen. Also er hat auf jeden Fall in den letzten Jahren aus meiner Perspektive die schönere Entwicklung genommen als Paris-Nizza. Es sind doch immer einige Sprint-Etappen, aber dann auch wirklich eine Etappe, auf der es richtig zur Sache geht oder oftmals auch zwei Etappen. Gerade letztes Jahr, da hat Contador wirklich eine richtig geniale Etappe gewonnen, als er sich früh abgesetzt hat. Von einem Quintana, von einem Bardet war das damals, von einem Perrault. Also Fahrer, die auch im späteren Verlauf der Saison noch richtig, richtig stark waren. Auf einer Etappe, auf der dann ein Geschke leider Zweiter wurde. Aber das ist schon Tirreno ein sehr, sehr schönes Rennen.
Also es hat sich gemausert. Und ich finde, das ist auch weißt du, es gibt ja so Rundfahrten, die werden von heute auf morgen auf einmal irgendwie gehypt und dann verschwinden sie wieder. Und die haben das wirklich sehr, sehr langsam aufgebaut und völlig zu Recht jetzt den Status, dass viele, viele, viele große Fahrer, die am Ende, die zur Mitte der Saison hin bei den wichtigen, bei der Tour de France oder auch zum Giro in der Vorbereitung, jetzt auf dieses Pferd setzen und dort.
Vor allem, was man noch sagen muss, das Rennen dadurch auch, dass es sich ein bisschen mit Paris-Nizza überschneidet, stand auch lange im Schatten von Paris-Nizza. Ja. Aber wenn man sich jetzt mal wirklich anguckt, wer da fährt. Da fährt ein Contador, da fährt ein Basso, da fährt ein Kreuziger, da fährt ein Peter Sagan, ein Pozzovivo, ein Betancourt fährt, ein Nibali fährt damit, da fährt ein, weiter muss ich mal noch ein bisschen nach unten gucken, ein Cavendish ist am Start, Rigoberto Urán ist am Start, Thibaut Pinot ist da wirklich am
Start. Also es könnte eine Tour de France Feld sein.
Ja, Nairo Quintana ist am Start, das unterstreicht das auch mal wieder. Dan Martin ist am Start, also Rodriguez ist am Start, da fragt man sich, Chris Froome ist am Start, Cancellara, ja, ich muss ihn vielleicht noch erwähnen, auch Bauke Mollema ist am Start. Also da fehlen halt einfach nicht viele, also da ist das Teilnehmerfeld und das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gezeigt, bei Paris-Nizza doch in der Breite deutlich schwächer und auch in der Spitze deutlich schwächer.
Ja, wie gesagt, also das könnte ein Tour de France-Feld sein, was da startet. Also man müsste mal gucken, wie viel Prozent der Sieger der letzten, ich sag mal, 10 Jahre aus Tirreno Adriatico hervorgegangen sind und wie viele späteren Sieger von der Paris-Nizza.
Das sind mehr bei Paris-Nizza. Weil so ein Contador fuhr früher eigentlich fast nur Paris-Nizza. Ein Wiggins fuhr im Jahr seines Toursiegs definitiv Paris-Nizza. Also da sehe ich Paris-Nizza dann doch noch ein Stück weit im Vorteil.
Ja, aber das kann man ja, also 2014 Naja, man muss ja nicht nur die Sieger, wir müssen es andersrum machen.
Naja. Letztes Jahr Paris-Nizza.
Ja, ja, das meine ich. Ja, ich habe jetzt nur die Sieger gesehen. Das ist vielleicht mal die Aufgabe für einen Hörer, der in den kommenden 2 Wochen wirklich viel zu viel Zeit hat, da mal eine Statistik anzulegen. Wo kamen die Sieger tendenziell her? Tirreno Adriatico oder Paris-Nizza? Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, schaut doch mal nach. Und dann könnt ihr den Chris bestätigen oder ihm widerlegen.
Also ich, ja, wäre ich, also ja, eher Paris-Nizza.
Ja, ich gehe da jetzt ergebnisoffen ran. Also, aber das wäre mal eine interessante Frage, um zu sehen, wie sich das Fahrerinteresse oder die Schwerpunkt oder um es anders auszudrücken, wo die Spitze sich trifft, weißt du? Trifft sich die Spitze dieses Jahr offensichtlich nicht bei Paris-Nizza? Wo hat sich die Spitze vor 2 Jahren getroffen, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren? Weißt du, wie sich so eine Wichtigkeit von Rundfahrten verschiebt, auch über einen längeren Zeitraum gesehen? Das will ich damit mal mehr so, ne? Also das war der Hintergrund dieser Frage.
Ja, wäre mit Sicherheit interessant. Also wenn sich jemand die Zeit nimmt und die Zeit hat, wäre es natürlich interessant. Ja.
Also ihr könnt euch hiermit bewerben für den Statistikjob bei Velorum und dann für solche Sachen. Ich hätte da auch eigentlich jemanden im Hinterkopf für. Ja, so, das war's damit für heute. Ups, ich habe ganz vergessen, auf die Aufnahme zu drücken. Was machen wir denn jetzt? Nochmal. Also nochmal auf Anfang. Nein, ich habe nur gerade das nicht gesehen. Nochmal kurz zusammenfassend, 21. März, 20 Uhr, die Bar heißt Aufsturz, befindet sich in Berlin, es gibt einen Club unten, es gibt oben eine Bar und dort auf der Oranienburger Straße 67, könnt ihr uns treffen und mit uns die 100. Folge feiern, mit dem lieben Chris aus Bodenseeland und mit dem Christian aus Köln und mit dem Markus. Dem
Markus?
Ja, ja. Den wollte ich dir jetzt überlassen.
Ach so, und dem Markus aus Norwegen, aus Norge.
Ja,
oder genau. Wie man es ausspricht. Ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, viele von euch begrüßen zu dürfen. Mhm. Es gibt ja auch einen Anlass, warum wir dort sind, gut 100. Folge, klar. Aber es findet auch die Berliner Radschau statt. Also ich denke mal, auch für Radsportinteressierte ein interessanter Anlaufpunkt.
Dann möchte ich noch hinweisen auf, wollte ich mich bedanken. Wir haben wieder Monatsende gehabt und da läuft einiges an Flatter dann zusammen. Und unsere 2 Patrone auf Patreon möchten wir uns bedanken. Und dafür, dass ihr das alles mitfinanziert und dass wir solche Sachen machen können und dass wir auch in Teilen, in winzigen Teilen jetzt unsere Berlinreise, zumindest unsere Unterkunft teilfinanzieren konnten. Also du nicht, Chris, ne? Du hast ja Familie da sozusagen, Familienanschluss.
Ich habe da jetzt keine Familie, aber ich habe da ein Baumhaus, das ich nutzen kann.
Ein Baumhaus? Wie kommst du in ein Baumhaus hoch? So robbst du da so seitlich hoch. Und da möchte ich mal wissen, wie du am 21. März abends da hochkommst. Naja. Ich
kletter da die Efeu-Pflanzen entlang.
Die Efeu-Ranken?
Ja, genau.
Ja.
Ich schwing mich mit Lianen da.
Ich habe auch gehört, dass Tarzan wieder neu verfilmt wird.
Aha, aber ich hoffe jetzt nicht mit Alexander Klavs, weil der hat ihn ja wirklich im Musical gespielt.
Kategorie Sachen, die kein Mensch weiß außer dir. Für mich ist Tarzan natürlich immer, wird er immer sein, war er immer Johnny Weissmüller, unser Olympiaschwimmer. Aber da bist du noch zu jung für. Wahrscheinlich.
Diesmal sind wir ja gar nicht drauf eingegangen, wie viel zur Sendung das jetzt wirklich war. Und den Rückblick auf das Jahr haben wir jetzt ja noch gar nicht.
Machen wir beim nächsten Mal einfach wieder.
Genau, das holen wir auf. Was ich vielleicht schon sagen kann, also im Hintergrund arbeiten wir jetzt ganz, ganz stark auch an möglichen Interviewgästen und da darf ich vorsichtig ankündigen, dass da was Großes auf uns zukommt. Ohne jetzt wirklich Details nennen zu wollen, aber da kann jeder schon mal in da großer Vorfreude sein.
Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil ich weil ich dir nicht in deinen Napf spucke. Aber das stimmt. Da kann ich das, was der Chris gesagt hat, nur unterstreichen. Und kann auch, möchte da auch ergänzen, dass das einzig und alleine ihm und seiner Arbeit und seiner, also nicht Arbeit, dass sein Broterwerb, wo er täglich hingeht und Zeit vertrödelt, sondern seiner Initiative und ne, alles, was dazu gehört, blablabla, zu verdanken ist. So, da hat er sich ganz alleine hintergeklemmt. Jetzt ist aber auch gut und habt euch wohl, habt ein schönes Wochenende. Fahrt schön viel Fahrrad, weil das Wochenende soll jetzt gut werden. Der Chris sucht auch mal, guckt auch mal, wo er sein Fahrrad untergestellt hat und dann geht's los.
Erstmal einen Staubsauger muss ich mir erstmal besorgen, dass ich das Fahrrad überhaupt mal wieder finde.
Wer noch einen alten Staubsauger hat, bitte kurz melden. Ich gebe ihm dann Chris' Adresse, dann könnt ihr das ihm schicken. Ja? Also, habt euch wohl und macht es gut. Tschüss.
Ciao, ciao.